Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Heute wieder mit dem Mann, der gerade im Urlaub weilt und die Saison scheinbar ähnlich austrudeln lässt wie der VfB Oldenburg. Henning Menke, hi Henning.
Moin Lars, ich lass austrudeln. Ich hoffe, der VfB noch nicht ganz.
Nein, man kann es ganz so einfach auch nicht sagen, weil wir werden natürlich gleich im Detail über die Niederlage gegen Weiche Flensburg sprechen. Von austrudeln lassen kann man da eigentlich nicht reden, aber es ist jetzt die zweite Niederlage in Folge. Wir haben gerade festgestellt, das erste Mal in dieser Saison, zwei Niederlagen am Stück. Der SV Meppen, Glückwunsch, steht als Meister fest. Und wir sprechen über die Gründe, was denn diesmal so falsch gelaufen ist. Und bevor wir da gleich ganz ins Detail gehen, lässt sich, glaube ich, ganz allgemein festhalten, Henning. Das Spiel war so ein bisschen eine Blaupause für den Grund, warum es der VfB letztlich nicht geschafft hat, mehr Schritt zu halten mit dem SV Meppen, ne?
Das hast du schön gesagt. Würde ich auch so sagen, ja. Also der VfB hat Ballbesitz, Dominanz und Torchancen en masse. Kriegt seine eigenen Chancen nicht zu Ende gespielt oder nicht über die Linie gedrückt und ist hinten dann bei, ich glaube, 3 Chancen des Gegners ohne Ende anfällig und kriegt 2 Gegentore und verliert dann das Spiel nach Toren verdient.
Ja, und, irgendwie am Ende verdient man immer eine Niederlage, wenn man die Chancen nicht nutzt. Ne?
Ich aber werde nicht müde zu sagen.
Wir haben dieses Thema echt gefühlt hier alle 2 Wochen zurzeit.
Ja, ich werde nicht müde zu sagen, wenn sich beim Fußball an die Regeln gehalten wird, ist das Ergebnis immer verdient, weil es nur ums Toreschießen geht. Das ist das Einzige.
Wir sprechen gleich über das Spiel gegen Flensburg. Wir wollen danach ein bisschen über die Kadersituation sprechen. Da gab es auch die ein oder andere News in der letzten Woche. Und dann geben wir noch einen kleinen Ausblick auf den Endspurt. Ja, erstmal muss man natürlich sagen, schwierige Voraussetzung für den VfB. Nach dem Derby in Emden gab es einige gesperrte und auch verletzte Spieler. Nick Otto inzwischen bestätigt Ellenbogenbruch. Julian Boccaccio übrigens nur für ein Spiel gesperrt, wird also jetzt am Mittwoch in Lübeck wieder dabei sein mit seiner roten Karte. Taritas gelb-rot gesperrt. Schäfer Utuali ohnehin Langzeit verletzt, Luis Heidinay angeschlagen, Patrick Möschel ohnehin raus. Jetzt kam noch ein Ngufu Anubodem dazu, der sich im Training eine leichte Verletzung zugezogen hat, sodass der VfB gleich mal mit 8 Ausfällen ins Spiel gegangen ist.
8 Ausfälle und auch 8 potenzielle Stammspieler, kann man ja auch sagen, auch wenn Möschel natürlich die ganze Saison schon raus ist. Aber wenn man sich die Namen durchliest, dann sind das einfach nicht irgendwelche Ergänzungsspieler, sondern ganz, ganz wichtige Spieler für diesen Kader. Und das ist schon eine Hypothek, das darf man auch der Mannschaft zugestehen.
Genau, das kann man zugestehen. Trotzdem, wenn wir uns die Startelf angucken, bis auf Vincent Hagen, damit wollen wir ihm jetzt nichts nehmen, aber das war sein Startelf-Debüt mit 19 Jahren. Bis auf Vincent Hagen ist da eine etablierte, routinierte, eingespielte Mannschaft auf dem Platz gewesen.
Ja, ich gucke auch gerade mit einem Auge noch auf die Namen. Also die erste Elf ist schon eine sehr, sehr gute gestandene Mannschaft für die Regionalliga Nord. Also mit dieser Mannschaft darf man auch gegen Weiche Flensburg in dieser Saison gewinnen.
Genau, wir können es ja kurz einmal aussprechen. Johnny wie immer im Tor, Nico May links hinten, Leon Deichmann, Marc Schröder in der Innenverteidigung. Anwar Adam kriegt jetzt auch immer mehr Einsatzzeiten dadurch, dass es natürlich auch so viele Verletzungen gibt, sodass der jetzt auch immer mehr im Saft steht nach seiner langen Verletzung mit dem Patellasehnenriss. Dann im Mittelfeld Willem Hofrocke und wie gesagt Vincent Hagen mit seinem Startelf-Debüt. Offensive Dreierreihe, Orel Lubongo, Drilon Demay, Raphael Brandt und vorne, wie in allen 31 Regionalligaspielen in dieser Saison von Beginn an, Mats Facklam.
Genau, ich will aber auch zu Vincent Hagen noch den Einsatz sagen. Hatte eine super Wintervorbereitung. Ich hatte schon früher damit gerechnet, dass er mal kommt. Vielleicht nicht von Anfang an, aber dass er mal richtig Zeit kriegt, mal eine Halbzeit zu spielen. Das war ja bis jetzt immer noch rar gesät, seine Einsätze. Und so ein Hagen beim VfB Oldenburg, das ist immer ein gutes Gefühl, wenn man in die Vergangenheit blickt. Da habe ich ein gutes Gefühl und freue mich auf die Zukunft.
Sag kurz, erklär's kurz vielleicht den etwas jüngeren Hörerinnen und Hörer, an wen du denkst.
Rudi Hagen, Aufstiegskapitän vom VfB Oldenburg. Ja. Markante Frisur, markanter Schnäuzer seiner Zeit. gute, auch vor meiner Zeit, aber trotzdem gute VfB-Erinnerungen natürlich. Und das lässt dann immer mein Herz so ein bisschen aufgehen.
Genau, und dann muss man dazu sagen, dass mit Nelio Hemberger, mit Abdul Hussein Trat und Abdullahi Barry gleich 3 A-Jugendliche zum Kader gehörten, wovon auch 2, Barry und Trat, in der Schlussphase, aber was heißt in der Schlussphase? Barry schon in der 69. Minute, Trat in der 79. Minute, ihre ersten Einsatzminuten in der Regionalliga bekommen haben.
Genau, Hemberger hatte ja schon öfter mal gespielt, ja, ne? Und haben alle einen guten Eindruck gemacht. Das, was wir gleich eventuell am Spiel noch zu kritisieren haben, das trifft dann eher die erfahrenen Spieler im Kader. Und Iwasaki ist am Ende auch noch eingewechselt worden, ne?
Aber hat auch schon die ein oder andere Minute bekommen.
Genau, aber läuft immer so ein bisschen nebenher diese Saison. Also ist gekommen im Sommer, ist aber nie vorgestellt worden vom ja, VfB Oldenburg.
Er war ja auch lang genug da, bis er dann wirklich irgendwann unter Vertrag genommen
wurde. Ja, genau. Ist, ne? Aber ist irgendwie so wie so ein Gespenst in diesem Kader. Ich weiß auch gar nicht, was die Idee ist und sitzt dann immer freundlich auf der Bank. Und
das kommt Phantom.
Das Phantom, genau. Kommt noch für ein paar Minuten kurz vorm Abpfiff. Genau. Aber wir wollen damit ja auch nur sagen, dass die Mannschaft personell doch auf ein Zahnfleisch gegangen ist. Das ja, zeigt mindestens mal die Bank. Und das hat man dem Ganzen dann vielleicht auch angemerkt. Wobei, wie gesagt, ich kann das nur nochmal sagen. Und ich habe auch viele gleichlautende Reaktionen von anderen Menschen gehört, dass die U19-Spieler sich wirklich eingebaut haben und gut gespielt haben. Und das darf man hier auch sagen.
Ja, das würde ich auch so sehen. Wir gehen mal ins Detail, Henning. Der VfB ist wie immer in Heimspielen relativ frühzeitig dominant gewesen, hat mehr den Ball gehabt, in der Anfangsphase jetzt nicht so die ganz großen Torchancen gehabt und geht dann mit 1-0 in Führung. 19. Minute, schöne Aktion von Aurel Lubongo, der von links in die Mitte zieht, schießt. Der Schuss war okay, flach, aber wird geblockt. Von da prallt der Ball so ein bisschen glücklich in den Lauf von Drilon Demay, der dann gefoult, getroffen, neben ihm gegrätscht wird. Ganz genau war es für uns nicht zu erkennen. Auf jeden Fall Elfmeter.
Genau, also Aurel zieht erstmal in die Mitte, wie du sagst, und umkurvt die halbe Flensburger Mannschaft. Sehr gute Aktion, sehr schöner Ball. Und dann diesen Abpraller, von dem du sprichst, den kriegt ja Drilon irgendwie halb ins Gesicht. Ja. Aber er muss auch da stehen, sonst kriegt er den Ball nicht, ne?
Gut. Absolut.
Ansonsten kriegt er den Ball so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde kommt. Und dann, ja, wird er von zwei Spielern bedrängt. Der eine grätscht unten, der andere zubbelt oben und dann fällt er um und dann ist das ein Elfmeter. Ja, wir haben jetzt das klare Foul nicht erkennen können, aber es ist auch kein Ball, der im Spiel.
Ja.
Und es ist auch nicht so, dass die Flensburger jetzt reihenweise zusammenbrechen durch diesen Pfiff. Gut, nehmen wir.
Den Elfmeter schiebt Mats Fackler sehr souverän rechts unten in die Ecke zu seinem 22. Saisontor. Für mich überraschend, dass er geschossen hat, weil Raphael Brandt hat letzte Woche im Derby gleich 2 Elfmeter verwandelt.
2
Elfmeter. Stand auf dem Platz, war nicht ja, der Gefaulte, sodass man noch irgendeinen Aberglauben hätte mit hineinnehmen können in die Interpretation. Trotzdem Mats Fackler der Schütze.
Man wusste natürlich schon, dass Herr Ulbricht in Meppen gleichzeitig vor dem Spiel nicht getroffen hatte.
Das stimmt, vielleicht
und deswegen. Durch den Treffer von Mats ist er jetzt auf 3 Tore ran an den bisherigen besten Torschützen der Liga und der VfB hat noch 3 Spiele, hatte zu dem Zeitpunkt noch fast 4 Spiele, ja. Also da macht man sich wahrscheinlich noch berechtigte Hoffnung auf die Torjägerkanone und vielleicht war das der Grund.
Das ist ein Argument, das kann ich nachvollziehen, Henning. Und damit nehme ich ein bisschen was vorweg. Mats hätte ja auch 25 Tore am Ende des Spiels haben können. Ja,
das war ja nicht das erste Spiel mit diesem hätte, könnte, wäre.
Hätte, könnte. Das kommt uns bekannt vor, ne? Ja, der VfB sehr überlegen insgesamt. Jetzt kein Chancenfeuerwerk in der ersten Halbzeit. Und so in der letzten Viertelstunde, sag ich mal, vor dem Halbzeitpfiff ist das Ganze dann ein bisschen ausgeglichener geworden. Flensburg ist besser in die Partie gekommen und belohnt sich dann mit seiner ersten richtig guten Torchance. Und über die müssen wir sprechen, Henning. Da muss man wirklich sagen, das ist ein Gegentor. Kategorie sehr vermeidbar.
Kategorie, also darf eigentlich nicht passieren. Also Flensburg hat den Ball hinten in der eigenen Verteidigung, wird bedrängt vom VfB. Der Flensburger Spieler ist rechts an der Außenlinie, noch nicht weit vom eigenen 16er entfernt. Lubongo geht auf ihn drauf. Dann kommt der lange Ball über mehr als den halben Platz. Und auf einmal sehen Schröder und Deichmann irgendwie schlecht aus. Und ein Flensburger läuft alleine auf Peitzmeier zu. Also ganz unnötig.
Ja, Ibrahim Ali ist letztlich der Torschütze. Ja, boah. Also den Hauptschuldigen auszumachen, fällt mir schwer. Letztlich ist der VfB weit aufgerückt. Letztlich sind es Deichmann und Schröder, die in der unmittelbaren Umgebung besser stehen müssen, den Laufweg früher antizipieren müssen oder vielleicht sogar eine Abseitsposition noch rausstellen können. Schwer zu sagen, aber da sehen sie schon reichlich alt aus, muss man sagen.
Ich glaube, das ist tatsächlich das Antizipieren, wie man es ja seit einigen Jahren sagt. Mit dem Ball haben die gar nicht gerechnet. Ich ehrlich gesagt auch nicht.
Ja.
Und dann geht der
Ball. Auch so ein langer Ball wird ja mal gespielt im Fußball, ne?
Ja, genau. Aber das sieht auch nicht aus, als ob der Flensburger Verteidiger den blind nach vorne haut. Sondern er sieht schon, dass da vorne 2 Angreifer stehen und schießt ihn da gezielt hin. Und es wirkt so, wir können das nur vermuten, dass einfach Schröder und Deichmann damit gar nicht gerechnet haben.
Ja.
Und auf einmal ist er 3 Meter weg und wird auch nicht mehr eingeholt.
Nee.
Und dann steht es in so einem Spiel völlig aus dem Nichts 1-1 und keiner weiß warum.
Genau, und Johnny letztlich chancenlos, gut abgeschlossen.
Darf man aber auch mal sagen, für Johnny Peitzmeier ist es auch bitter. Das ist ein guter Torwart, der spielt auch eine gute Saison. Und die Spiele häufen sich, dass der VfB kaum Chancen gegen sich zulässt. Aber die, die draufkommen, sind dann auch drin.
In der Tat.
Und er kann auch nicht viel machen. Das ist auch bitter. Ich darf das auch mal als Torwart sagen, als jemand, der 18 Jahre lang im Tor gespielt hat.
Ah.
Das ist auch frustrierend.
Kommt das Torwartherz wieder raus. Schön, ja, dass du es wieder untergebracht hast, dass du 18 Jahre lang im Tor gespielt hast.
Ja, gerne.
Dann ging es damit mit einem 1-1 in die Halbzeit und dann kommt eigentlich die Phase, in der der VfB das Spiel für sich entscheiden kann bzw. muss. So in der ersten Viertelstunde nach der Halbzeitpause Chance um Chance und das ist ein altbekanntes Lied. Geht los mit einer Flanke von rechts von Raphael Brandt und vielleicht sogar gleich die größte Chance, Drilon Demay aus, ja, 5 Metern, Kopfball, sehr frei, ja, sehr zentral auch und letztlich köpft er ihn auch zentral, ja, köpft den Flensburg-Torwart Bock mehr oder weniger an, würde ich sagen. Das ist natürlich eine gute Parade, er steht richtig, aber
ja, ja, der Torwart konnte nicht mehr rechtzeitig wegspringen, ja. Dafür war der Ball zu dicht. Eine ganz, ganz tolle Flanke von Rafa Brandt, der ohnehin, wolltest du sagen, wahrscheinlich der beste VfB auf dem Platz. Tolles Spiel gemacht, vergleichsweise tolles Spiel. Richtig gute Vorarbeit, genau. Und vor Demay springt ein Flensburger Verteidiger noch hoch, um den Ball wegzuköpfen, kommt aber nicht ran. Vielleicht hat ihn das ein bisschen irritiert. Ansonsten, wenn du alleine frei 4-5 Meter vorm Tor stehst, musst du ihn irgendwie anders dahin köpfen. Das, ja, sollte ein Tor sein.
Kann er auch, hat er schon gezeigt. Ist, glaube ich, auch kein schlechter Kopfballspieler grundsätzlich. Der muss einfach rein. Nicht mal 120 Sekunden später wieder eine sehr starke Aktion von Raphael Brandt, der sich durchsetzt, so von rechts nach innen ziehend, den Ball durchsteckt auf Mats Wacklam, frei vom Tor. Mats versucht es mit dem Schieber in die lange Ecke. Der Torwart ist rechts, da würde ich jetzt auch wirklich von einer Parade sprechen.
Ja.
Torwart ist rechtzeitig draußen, streckt den Fuß zur Seite, hält den, der Abpraller trudelt fast noch über die Linie und wird dann von der Linie geklärt.
Genau. Auch da die 2 Punkte, riesen Torchance des VfB Oldenburg, die er nicht nutzt und ein ganz, ganz brillanter Pass von Rafa Brandt.
Damit muss es in dem Zeitpunkt mit den beiden Chancen muss es halt mindestens schon mal 2-1 stehen, dann geht das Spiel wahrscheinlich in eine andere Richtung. Dann gab es noch weitere Chancen, nicht ganz so groß wie diese beiden, Kopfball von Mats Wacklam nach einer Ecke von Raphael Brandt, kommt mir irgendwie bekannt vor, dieses Duo in diesem Spiel, ich lese hier nur Brandt-Wacklam auf meinen Notizen, die ich mir gemacht habe. Also den köpft er knapp drüber und dann nochmal 57. Minute Raphael Brandt von der rechten Seite. Wieder eine scharfe Flanke rein.
Eine Sahneflanke auch wieder.
Ja.
Scharf weiß ich gar nicht. Habe ich eher so ein bisschen gechippt in Erinnerung.
Ja, so chipscharf.
Chipscharf. Chipscharf ist gut.
Ja, okay. So scharf geschippt. Aber du hast recht. Mit Unterschnitt. Ne? Mit Unterschnitt scharf
so
reingeschippt.
So. Die war richtig, richtig toll. Wacklam kommt mit dem Kopf an Ball, wird ein bisschen im Rücken geschoben, damit ist schwierig.
Ja.
Bringt den trotzdem an Pfosten zumindest.
Außenpfosten, genau.
Genau, also das sind natürlich wirklich, wirklich Chancen. Einmal mehr, ich meine, wie viele dutzende Male haben wir hier am Tisch darüber geredet. Ich finde es ein bisschen ermüdend, ich finde es aber auch ein bisschen zum Verzweifeln, muss ich sagen.
Ja, tatsächlich, auch das geht mir geht das so, wenn du mit Leuten, die nicht regelmäßig die Spiele des VfB Oldenburg sprichst, die dich darauf ansprechen, dass du ja immer von dieser Dominanz schreibst und von den Torchancen schreibst und ob das denn wirklich so ist. Ja, es ist wirklich so. Also wir haben etliche Spiele in dieser Saison gehabt, die meistens unentschieden ausgegangen sind, jetzt war es mal eine Niederlage, wo einfach der Sieg locker drin gewesen wäre, anhand der Torchancen.
Genau, anhand der Torchancen. Man muss ja auch dazu sagen, so dominant der VfB auch spielerisch zu Beginn des Spiels gewesen ist. Die zweite Halbzeit nach dieser ersten starken Viertelstunde mit den vielen Chancen war dann aber auch nicht gut. Ist auch kein gutes Spiel.
Richtig, da gehen wir gleich drauf an. Aber es muss ja 3-1 in dem Moment stehen.
So, und das ist ja der Punkt. Es reicht in dieser Liga trotzdem, wenn du einfach von deinen vielen, vielen Chancen mal jede zweite, jede dritte machen würdest, dann würdest du jedes Spiel mit 2-3 Toren Unterschied gewinnen. Und das finde ich so frustrierend.
Es ist ja auch eine völlig andere Ausgangslage dann, wenn du 2-1 führst oder 3-1 führst, als wenn du halt mit dem 1-1 irgendwann, und da kommen wir dann gleich zu, in den einzigen Angriff des Gegners rennt, der zweiten Halbzeit zu dem Zeitpunkt.
So ist es, ja.
Der einzige Angriff nicht, aber die einzige große Torchance, das war dann 74. Minute. Marcel Falloy, keine Ahnung, ob ich ihn richtig ausspreche, mit dem 2-1 für Flensburg. Ja, langer Ball vorne rein. Er mal, Pepschi möchte ihn klären, trifft ihn nicht richtig.
Ja, der Ball kommt kurz vor ihm auf, dann kann er damit nicht umgehen und spielt dem Flensburg den Ball in Fuß. Ja.
Genau, der verlagert auf die linke Seite. Derjenige, der dann für Flensburg flankt, steht als Folge der missglückten Rettungsaktion vorher sehr frei, hat Zeit, legt sich den Ball zurecht. Schöne Flanke auf den zweiten Pfosten.
Ja, perfekt getimed, muss man sagen.
Perfekt getimed und da stimmt dann letztlich die Zuordnung nicht.
Ja, es stehen in der Mitte Deichmann, Hoffrogge und Kniestock in so einem Dreieck. Mhm. Keiner ist so wirklich bei irgendeinem Spieler, alle stehen irgendwie im Raum. Und
Leon geht, glaube ich, mit auf den ersten Pfosten, weil doch noch ein weiterer Flensburger im gefährlichen Raum ist.
Genau, Leon eher am ersten Pfosten, Hoffrogge Richtung Elfmeterpunkt und Kniestock am langen Pfosten. Ja. Aber so richtig gedeckt ist letztlich keiner und der Torschütze steht völlig frei. Auch da Johnny ohne jede Chance und ist einfach bitter. Es ist bitter. Und dann führt Flensburg 2-1, weil sie einfach mit der ersten Torchance in der zweiten Halbzeit das entscheidende Tor machen.
So war es. Und da muss man sagen, ja, bemühte Schlussphase, aber so der ganz große Offensivdrang hat dann nicht mehr stattgefunden. Das ist, glaube ich, das, worauf du gerade hinaus wolltest. Ja. So nach dem 1-2 ging dann nicht mehr so furchtbar viel zusammen.
Ja, wir können ja dann in die Gesamtbewertung jetzt schon übergehen. Ne? Also ich finde, dass der VfB hatte 8 krasse Ausfälle. Und der VfB wäre auch nicht mehr Meister geworden und auch nicht mehr aufgestiegen, obwohl Meppen kurz vorher 2-3 gegen die Bremer SV verloren hat mit der letzten Aktion des Spiels und damit die Meisterfeier abgesagt worden ist im Elmshorn-Stadion.
Gut ab Bremer SV an dieser Stelle. Wahnsinnssaison. Ralf Vogt, alles rausgeholt, was man rausholen kann.
Ja, das müssen wir nochmal groß machen überhaupt, was die leisten. Genau. Auf jeden Fall war dennoch, obwohl natürlich nach menschlichem Ermessen der Zug abgefahren war, dennoch bist du mit einem Sieg dann theoretisch weiterhin im Aufstiegsrennen, wenn du gegen Flensburg gewinnst und du weißt, Freitagabend spielt Rochtersen gegen Meppen und lass Meppen dann nochmal verlieren und dann machst du noch einen Sieg und du kannst es zumindest rauszögern, noch einen Spieltag, noch zwei Spieltage, bis es feststeht, dass Meppen Meister ist und man selber nicht mehr aufsteigen kann. Und dafür fehlt mir dann am Ende in diesem Spiel irgendwie die Gier. Ich will immer nicht sagen, der Wille, das ist Quatsch, die wollen alle gewinnen. Aber es ist so das allerletzte. Dario hat ja dann im Interview mit euch von leeren Akkus gesprochen. Bestimmt eine lange Saison, viele englische Wochen, viele Ausfälle, ganz bestimmt. Aber es wirkt in vielen Szenen dann, also die spielen ja nicht mit 50% und auch nicht mit angezogener Handbremse, aber ich sag mal so mit 98% in der entscheidenden Situation. Und das finde ich schade, wenn kurz vorher Meppen dann den Matchball liegen lässt und dann bist du natürlich auch vom Kader her deutlich besser als Weiche Flensburg und dann nicht da alles zu versuchen wirklich, um das Ding zu gewinnen. Das wirkt ein bisschen schade.
Zumal dieser Mini-Glaube durchaus zum Beispiel bei Raphael Brandt zu erkennen war, beim 1-0 von Mats Wackler mit der 19. Minute gibt es keinen großen Torjubel, sondern Raphael Brandt sprintet durch ins Netz, holt den Ball raus und sagt weitermachen. So nach dem Motto, wenn wir hier heute 4-5-0 gewinnen und dann Mittwoch in Lübeck, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, ne? Dann, also es wäre sehr, sehr unrealistisch gewesen. Es sind glaube ich 18, 19 Tore auch vom Torverhältnis. Aber man weiß ja nie. Im Fußball kann sehr viel passieren.
Ja, genau. Also genau, es kann viel passieren.
Komm, dann schmeiß ich mal ein für den Rhein, Henning, merke ich gerade.
Ja, ist ja so, im Fußball kann viel passieren. Genau, und das zeigt bei Rafa auch, ne, dass er da heiß ist und will und dass die Mannschaft auch dran glaubt. Und man darf ja auch nicht vergessen, bei allen vergebenen Chancen über die ganze Saison hinweg, der VfB hat 81 Tore in 31 Spielen, ne? Der VfB hatte eben.
Unfassbar, wie viele Tore er hätte schießen können.
Ja. Also Bayern geht ja in der Bundesliga auf die 120 zu. Meppen kann auch noch dreistellig werden, aber der VfB hätte auch schon bei 120 liegen können.
Ja, Meppen hat 97, also wirklich in der Richtung könnte der VfB auch liegen.
Ja, ich finde einfach, man kann ja immer sagen, der VfB spielt ja unbenommen eine gute Saison, ist nicht als Favorit in die Liga gegangen. Und Meppen hat einfach diese Saison, die du brauchst, wenn du aufsteigen willst. Und trotzdem, und das finde ich das Schwierige und was ich so blöd finde, trotzdem waren ja alle Möglichkeiten da, mit all den Chancen da oben ranzukommen. Das ist schade.
Absolut. Wir zitieren mal einmal den Trainer, was er gesagt hat, wo du gerade schon angesprochen hast, die leeren Akkus. Es waren heute 5, 6, 7 glasklare Chancen von uns, aus denen man Tore machen muss. Dem Gegner haben 3 Chancen gereicht. Man hat auch gemerkt, dass der Druck in den letzten Spielen für die Mannschaft sehr hoch war. Wir haben lange versucht, den Abstand auf Meppen zu verkürzen. Das hat Kraft gekostet. Ich muss der Mannschaft ihren gezeigten Einsatz hoch anrechnen, aber die Akkus waren leer. Muss man natürlich sagen, es waren jetzt auch durchaus durch die Absagen am Anfang der Restrunde, viele englischen Wochen, jetzt die 8 Ausfälle. da ist dann nicht mehr viel auf der Bank da. Ein gewisses Verständnis muss da sein und trotzdem, die Chancen waren da. Man hätte locker gewinnen können.
Genau, ich sehe es genauso. Das muss man auch dem Kader zugutehalten. Und an den Aussagen von Dario merkst du auch, dass er selber das auch noch geglaubt hat und auch gebrannt hat. Der ist ja auch fertig nach so einem Spiel, das muss man auch sagen. Und letztlich hat dann das Derby in Emden aber auch zu viel gekostet. Ja. Diesen drei Toren hinterher zu laufen, in Unterzahl, das gesamte Spiel in Unterzahl zu spielen, Verletzungen, Sperren. Und also wir müssen nicht nochmal aufrollen, aber der VfB hat in Emden in Unterzahl am Ende so viele Torchancen gehabt. Das Spiel hätte man mit 10 Mann gut noch gewinnen können. Aber da verbrauchst du dann natürlich auch viele Körner, ne, wie wir sagen.
Gut, Henning, ich glaube, wir machen den Deckel drauf zum Thema Weiche Flensburg und gucken uns mal ein bisschen den Kader an, weil da hat's.
Darf ich eine Sache noch
du
sagen?
Du darfst an dieser Stelle jederzeit intervenieren.
Siehst du.
Weil und das sagen, was du sagen möchtest.
Weil ich bin ja grundsätzlich mit dem VfB Oldenburg über Jahrzehnte verbandelt und habe mir irgendwann angewöhnt, mich darauf einzustellen, dass es am Ende sowieso nichts wird.
Du sagtest mal hier zu Beginn, der es hat nicht sollen sein Verein.
Genau, das wollte ich eigentlich nicht nochmal zitieren, aber das ist auch das.
Ich werde dir das immer mal wieder aufs Brot spielen, wenn du mit
so einem Thema richtig, kommst. Ist auch richtig, das ist jetzt aber die falsche Bezeichnung für diese Situation, ne? Weil ja. Der VfB hatte jetzt nichts zu verlieren, sondern nur was zu gewinnen und das hat er nicht gewonnen, ist in Ordnung. Ich meine nur, weil wir noch bei Flensburg sind, ich habe, obwohl ich beim VfB immer eher pessimistisch bin, nach der ersten Halbzeit im Hinspiel in Flensburg gedacht, okay, diese Mannschaft ist bärenstark, die kann Fußball spielen, die kann jeden auseinanderspielen. Flensburg wusste im Hinspiel in der ersten Halbzeit, die haben wir dann fast noch den Ausgleich geschafft am Ende, fast noch 3-3 gespielt, aber wusste in der ersten Halbzeit überhaupt nicht, was passiert. Der VfB Oldenburg hat da wie vom anderen Stern gespielt. Und nach dieser Halbzeit habe ich zum ersten Mal für mich gedacht, okay, der VfB kann dieses Jahr wirklich Meister werden und aufsteigen. Und wenn man diese erste Halbzeit von damals mit den jetzt und letzten Wochen vergleicht, dann ist es schon ein Abfall und dann sieht man auch, warum es dann am Ende nicht gereicht hat. So, das war mein Schlusswort zu Weiche Flensburg.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit. Kader, wir haben ein paar Nachrichten gehabt in der letzten Woche. Julian Boccaccio ist der erste Spieler, der den VfB am Saisonende verlassen wird. Überrascht uns, glaube ich, nicht wirklich, weil Julian eine sehr gute, lange Zeit, gute Saison gespielt hat, auch da ein bisschen abfallend. Aber das Ziel hat mich dann doch ein wenig überrascht. Phoenix Lübeck.
Ja, also ich glaube, dass er wechselt, das ist ja, kommt ja für niemanden überraschend, dass er Ambitionen hat, dass er ein super Fußballer ist, technisch und so weiter und so fort. Das haben wir hier tausendmal besprochen. Es ist völlig klar, ich hätte auch damit gerechnet, dass er geht und das ist auch in Ordnung. Es fühlt sich so ein bisschen komisch an, wenn dann deine besten Spieler zu Vereinen wechseln, die erstmal in derselben Liga spielen, die offenkundig im Augenblick schwächer sind sportlich und die auch im Grunde keinen großen Namen haben. Also er geht zu Phoenix Lübeck, ne? Die waren das letzte Mal irgendwie vor 70 Jahren höherklassig im Fußball unterwegs und sind jetzt eigentlich ein gefühlter Oberligist, der irgendwann wieder in die Regionalliga gekommen ist. Das fühlt sich so ein bisschen nach Niederlage an. Und wenn man dann merkt, dass der VfB Oldenburg finanziell offenkundig mit Vereinen à la Phoenix Lübeck nicht mithalten kann, dann bringt einen das schon ein bisschen zum Nachdenken.
Ja, also das ist ein Resultat dieser Meldung, muss man sagen. Der VfB wollte Julian halten. Ich weiß jetzt nicht mit wie viel Macht finanziell, da sind Grenzen gesetzt und ob das dann auch vielleicht eine Entscheidung war zu sagen, da gehen wir jetzt nicht ganz an unsere Grenzen, sondern machen das und das Angebot und wenn er dann nicht möchte, dann möchte er nicht. Aber es ist deutlich, auch so aus dem Umfeld in Lübeck zu hören, da ist einfach einer da, der das Geld hat. Ja. Die haben auch einen Tag später mit Haritonov, einen Spieler vom SV Meppen, verpflichtet, der jetzt zwar nicht jedes Mal in der Startelf steht, aber schon da auch, also schon Kategorie Leistungsträger der ersten 14, 15, würde ich sagen, zuzuordnen ist. Haben dann am gleichen Tag auch noch ihren Trainer rausgeschmissen, Christian Adigo, der ja durchaus auch ein bekanntes Gesicht der Regionalliga Nord ist, der für mich auch vom Auftreten her immer einen guten Job gemacht hat. Phoenix da auch immer so in der erweiterten Spitzengruppe gehalten hat die letzten Jahre. Da tut sich einiges. Ich kann mir vorstellen, dass auch deren neuer Trainer vielleicht ein bekannter Mann wird, weil offensichtlich sind die Chips dafür da. Also denn wenn wir da mal nicht im kommenden Sommer über eine Mannschaft, einen Kader reden, der ganz oben mitspielen will.
Da wächst ein Konkurrent auf die Meisterschaft nächstes Jahr heran, so wirkt es.
So wirkt es, ne?
Genau, wissen wir natürlich vorher nicht, aber genau wie du sagst, die gehörten immer oben dazu und immer so ein bisschen so eine Art Geheimfavorit irgendwie, wo man denkt, die können auf jeden Fall Dritter, Vierter, Fünfter werden. Und jetzt scheinen sie gut zu arbeiten. Genau. Und was Julian Boccaccio angeht, du hast gerade vermutet, wie es gelaufen sein könnte. Und das kann ich mir eben auch vorstellen. Man macht ihm ein Angebot, man signalisiert ihm wirklich, wir wollen dich behalten, du bist ein toller Fußballer. Wir
mögen, das wird auch besser gewesen sein als das, was er vorher hatte.
Auch das nehme ich auch an. Genau, ja. Alles andere macht ja auch keinen Sinn. Und vielleicht überlegen sich Sebastian Schachten und Dario Fossi dann aber doch, er ist natürlich auch so ein ambivalenter Spieler, ne? Also auch viel gescholten, zu wenig nach hinten, wirkt manchmal so ein bisschen, als ob er traben würde und nicht ganz dabei wäre. Und dann kommt der Geniestreich und dann ist alles gut. Also ich glaube auch schon, dass man da die Überlegung haben könnte, okay, wenn er dann wirklich nicht will und wir ihn so arg bedrängen müssen, dass er bleibt und so mit Geld überhäufen müssen, dass er bleibt, dann ist es vielleicht auch die richtige Entscheidung zu sagen, dann musst du gehen und wir stellen es anders auf.
Da kommt auch hinzu, Dario ist vom Typ ein Trainer, das weiß ich von ihm, das hat er auch schon mal zu mir so gesagt. Der sagt, ich will Spieler haben, die für mich und meine Mannschaft und meinen Verein auch wirklich spielen wollen. Ja. Und wenn dann halt der Gedanke da ist, da gibt's keine Ahnung wie viel Euro mehr, dann soll er gehen. Wenn er dann nicht mit dem Herz da ist, dann ist er halt weg.
Genau, und das auch ganz ohne Schaum vom Mund, ne? Sondern ja. Einfach eine klare Richtlinie, das wollen wir. Wenn du dazu nicht bereit bist, dann gehst du, was völlig in Ordnung ist, ja. Aber dann setzen wir auf jemand anderen.
Macht natürlich ein Loch, ich nenne es jetzt mal auf der Zehnerposition. Der VfB spielt eigentlich zurzeit mit einem Sechser und zwei Achtern, aber Julian ist schon so der Typ Zehner im Mittelfeld gewesen. Ja. Da erwarten wir was im Sommer, oder? Da muss was kommen.
Es muss was kommen. Es hätte auch was kommen müssen, wenn Boccaccio geblieben wäre. Und wenn wir an unseren Live-Talk mit Sebastian und Dario denken, dann ist das ja auch wirklich in den Überlegungen. Das hat ja Sebastian Schachten selber gesagt. Wir brauchen so einen Mann da. Und Dario hat, glaube ich, gesagt, einen, der die Fäden in der Hand hält. Also das ist nach meiner Erinnerung sein Zitat. Ich weiß nicht genau, ob es so gesagt hat. Genau, und da ist das Loch jetzt natürlich immens geworden für die neue Saison und da brauchen wir jemanden.
Wir können ja mal den Elefanten im Raum nennen. Ja, Kasra Gavilou spielt ein paar Kilometer weiter, hat allerdings Vertrag in Jedlo, auch für die neue Saison, wird immer mal genannt, es soll auch schon Kontakt gegeben haben. Er selbst, sag ich mal, hat im Kicker sehr unauffällig dafür geworben, dass der VfB ihn ja auch mal ansprechen könnte.
Ja, also spielt, muss man dazu sagen, Jedlo spielt eine überragende Saison. Er ist da der Mann.
Kapitän, ne? Zehner.
Genau, und wie du richtig sagst, vor einigen Wochen, mittlerweile glaube ich schon vor einigen Monaten, hat er sich quasi öffentlich dem VfB Oldenburg angedient.
Zugewandt.
Ja, so ein bisschen, also er hat es nicht ausgesprochen, aber so ein bisschen zwischen den Zeilen, Sebastian Schachten, ruf mich doch endlich mal an. Und nach allem, was wir wissen, redet man ja auch miteinander. Aber es soll wohl so sein, dass der Mann am Kanal Vertrag hat und dass es wohl ziemlich teuer werden könnte, ihn da rauszuholen. Und da sind wir wieder beim lieben Geld.
Das ist das eine. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Vereine, die wahrscheinlich in dieser Saison in der Regionalliga Nord mal zugeguckt haben und eventuell auch auf die Idee kommen könnten, dass das ein guter Spieler ist. Wir sind gespannt. Ich denke, es wird auf jeden Fall, also es wird ja zu 100% auf dieser Position irgendwas passieren. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Dann die andere Seite, Boccaccio geht. Der zweite Mann, der vor zwei Jahren von Phoenix Lübeck nach Oldenburg gekommen ist, hat verlängert.
Ja.
Das würde doch gut tun, Henning. Dieses Trikot ist zu Hause von ihm. Vekoslav Taritas bleibt weiter Oldenburger.
Genau, also das mit dem Trikot sprichst du an, wir müssen es nochmal sagen. Ja. Ich bin ja letztes Jahr 40 geworden und aus dem Umfeld des VfB Oldenburgs hat man es mir als Überraschung ermöglicht, dass Vecki zu meiner Feier gekommen ist mit einem gerahmten Trikot, seinem Trikot und unterschrieben von der Mannschaft. Das war natürlich für mich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und deswegen freut es mich tatsächlich, weil es ja auch ein super angenehmer Mensch ist. Ganz zurückhaltender, feiner, junger Mann. Richtig schön. Hat eine schwere Saison hinter sich, finde ich.
Ja, ist aber wieder mehr reingekommen, finde ich, die letzten Wochen. Also er hatte eine Phase, wo er wirklich viel auf der Bank gesessen hat. Zuletzt wieder mehr gespielt.
Genau, also wir fangen mal vorne an. Letzte Saison, die Rückrunde der letzten Saison war überragend. Da war er der Mann.
Ja.
Wer weiß, ob wir überhaupt gerade über Regionalliga-Fußball reden würden, wenn er nicht so gespielt hätte wie da.
Gefühlte 20 Assists.
Absolut. Also wirklich ganz, ganz toll. Hat dann, wir haben es ja schon öfter gesagt, im letzten Sommer eine schwache Vorbereitung gespielt und ist erstmal gar nicht in die Saison reingekommen. Deswegen meinte ich ein schweres Jahr, aber du hast recht, hat sich jetzt reingearbeitet und ist wieder ein bisschen selbstverständlicher beim Stamm dabei.
Damit, und wir wollen euch einmal einen Überblick geben, haben schon 17 Spieler des aktuellen Kaders einen Vertrag für die neue Saison. Ich zähle mal auf, Raphael Brandt, Mats Wacklam. Drilon Demay, Nico Mai, Anwar Adam, Johnny Peitzmeier, Leon Deichmann, Marc Schröder, Nico Kniestock, Ermal Pepschi, Willem Hofroge, Patrick Möschel, Nick Otto, Vincent Hagen, Lino Schäfer und Neljo Hemberger sowie Vekoslav Taritas werden alle, so es denn nicht irgendwelche Deals und Abmachungen im Sommer gibt, nächste Saison das Trikot des VfB tragen. Damit wissen wir schon jetzt, es wird uns eine sehr vertraute Mannschaft auch im nächsten Jahr begegnen.
Einmal mehr.
Die punktuell verstärkt wird und bei der punktuell wahrscheinlich noch Leute gehen.
Genau. Und also wir reden oder haben jahrelang darüber geredet, dass der VfB im Grunde jedes Jahr einen Umbruch hatte. Spieler kamen, Spieler gingen. Identifikation ist dabei sehr auf der Strecke geblieben. Es war ja auch alles nicht von Erfolg gekrönt. Und man muss sagen, erst seit der ersten Ära ist das falsche Wort, seit der ersten Amtszeit Dario Fossi und Sebastian Schachten und damals noch Michael Weinberg dabei, da hat es angefangen, dass man den Kader zusammengehalten hat. Das war zum ersten Mal der Fall in der Aufstiegssaison tatsächlich, den alten Kader zusammengehalten und dann punktuell verstärkt. Das hat funktioniert die letzten Jahre, damit ist der VfB gut gefahren und ich mag das gerne, dass man einfach die Spieler kennt, die zum Verein gehören. Das schafft Identität, Identifikation vor allem. Und deswegen, das wird auch vielfach kritisiert, weil natürlich der letzte Schritt hin zur Meisterschaft noch nicht gelang. Aber ich finde das grundsätzlich weiterhin gut.
Ja, ich glaube, da sind wir uns sehr einig. Die Saison hat ja auch gezeigt, auch wenn es letztlich zum ganz großen Wurf nicht geklappt hat, dass der Kader gut ist, dass er sich gesteigert hat, dass er eingespielt ist. Wenn man es jetzt halt eben schafft, auf 3, 4 Positionen ihn wirklich noch zu verstärken, dann glaube ich, können wir auch in der nächsten Saison lange Zeit zumindest über einen Spitzenkampf reden.
Ja, das muss. Also wir nehmen jetzt das Saisonfazit nicht vorweg, aber ja. Meppen geht raus aus der Liga. Havelse kommt sicherlich nicht gestärkt runter. Also viel mehr ist dann ja nicht mehr in der Liga. Also der VfB sollte nächstes Jahr schon oben angreifen.
Ja, viel mehr ist dann nicht in der Liga. Das ist so lapidar so hingesagt, Henning. Ich erwarte schon, doch, dass ein Assel auch wieder stark. Wir haben gerade über Phoenix Lübeck gesprochen. Wir werden eine völlig neu zusammengestellte Mannschaft bei Kickers Emden entdecken, wo wir noch gar nicht wissen, wer da spielt mit neuem Trainer, die aber sicherlich auch zumindest gut aufgestellt sein wird. Und bei den zweiten Mannschaften wissen wir ohnehin nicht, welcher Jahrgang gerade über sich hinaus wächst und welcher nicht.
Aber mit Blick auf die Tabelle ist der VfB gerade Dritter. Meppen geht vorne raus. Havelse, wie gesagt, kommt wahrscheinlich nicht besonders verstärkt runter. Das heißt, viel mehr ist da nicht, sondern im Augenblick nur Drochtersen Assel.
Ich glaube, du willst darauf hinaus, dass der größte Verein, der größte Rivale, der mit dem meisten Potenzial ist, auf jeden Fall erstmal raus mit dem SV Meppen aus der Liga.
Ja, und ich will darauf hinaus, dass der VfB Oldenburg genauso wie der SV Meppen in die dritte Liga gehört und es Zeit wird.
Dann gucken wir uns noch kurz die Liste derer an, deren Verträge auslaufen. Das sind zum einen die Keeper 2 bis 4. Ich glaube, da wird es auf jeden Fall auch eine Verschlackung geben, würde ich mal prognostizieren. Steven Menser, Liam Tiernan und Jude Chiquere. Und bei den Feldspielern, zumindest nach unserem Stand, ist es so, dass Luis Heidinay, Aurel Lubongo, Moses Utuali und Ngufu-Ur Anu Bodem noch keinen Vertrag für die neue Saison haben. Ich weiß, dass gerade bei Ngufu-Ur der VfB ein großes Interesse daran hat, zu verlängern. Den aktuellen Stand bei den anderen in den Verhandlungen weiß ich jetzt nicht.
Genau, Utuali erstmal lange verletzt, ne?
Ja, ist ja auch so eine Frage, ne? Stärkst du den Jungen jetzt, weil der wird das nächste halbe Jahr wahrscheinlich nicht oder nur wenig spielen?
Ist die Frage, zu welchen Konditionen man dann macht. Ja, ne? Ja. Also ich schätze den VfB Oldenburg schon so ein, dass man ihm ein Angebot machen wird, damit er nicht in der Luft hängt einfach. Das sind ja Regionalligaspiele, darf man nicht vergessen. Ne?
Er hat ja auch einen vernünftigen Job als Backup gemacht. Ne? Also ihn immer bringen zu können für Mazzappenpacklam ist schon gut. Er ist halt in der Startelf nicht die große Verstärkung bis jetzt gewesen.
Genau. Und jetzt ist die Situation durch die Verletzung natürlich eine völlig andere. Deswegen steht das in den Sternen. Arno Bodem hört man, dass von beiden Seiten wohl nicht ganz aussichtslos ist, dass er bleiben wird. Und bei Lubongo haben wir die Situation ja schon mal gehabt, dass er, der ein toller Fußballer ist, dass er sich auch zu höherem Berufen fühlt, was ja auch richtig ist. Er war ja schon mal weg und es hat dann nicht geklappt und ist er wiedergekommen. Da, glaube ich, könnte es noch am längsten dauern, bis wir da eine Klarheit haben, ob er bleibt oder nicht. Aber von seinen spielerischen Fähigkeiten ist er eine Bereicherung für das Team.
Kann ich mir auch vorstellen. Sehen natürlich auch durchaus andere Vereine. Vertrag läuft aus, wäre zu haben. Ich glaube, das wird noch eine Geschichte, die sich ein bisschen hinziehen wird. Ist jetzt vom Typ her nicht der Verwurzelste in der Region, sagen wir es mal so. Wenn da ein gutes Angebot kommt, könnte ich mir auch vorstellen, dass er weiterzieht.
Und es ist auch völlig in Ordnung. Also das finde ich, hat gar nichts mit dem, dass man sagt, man ist böse oder so. Also wenn ein Regionalligaspieler auf dieser Schwelle zwischen Regionalliga und dritter Liga, Profitum, bundesweiter Fußball steht und es gibt ein Angebot von irgendeinem Aufsteiger in die dritte Liga oder was auch immer, ja, natürlich würden die das machen. Das ist doch völlig okay.
Henning, zum Abschluss. Kleiner Blick aufs Restprogramm. Mittwoch, Nachholspiel 19 Uhr beim VfB Lübeck. Sonntag Panzenberg, 15 Uhr Bremer SV. Und den Samstag darauf dann das letzte Spiel der Saison zu Hause gegen Werder Bremen 2. Es geht, wenn man sich ein Ziel setzen möchte, noch um Platz 2.
Genau, es geht jetzt um Platz 2, was aus eigener Hand nicht mehr zu schaffen ist durch die Niederlage und den Punktgewinn von Drochtersen am Wochenende. Denn der VfB hat zwar noch ein Spiel in der Hinterhand, aber 4 Punkte Rückstand. Das kann man nach Adam Riese mit einem Spiel nicht aufholen. Allerdings hat Drochtersen seine beiden letzten Spiele jetzt gegen Meppen und gegen Jeddelo 2. Also klar, in Meppen wird man jetzt vielleicht auch das ein oder andere Kaltgetränk trinken die nächsten Tage. Aber es sind so ziemlich die schwersten Gegner, die es noch gibt. Dass also Drochtersen nochmal einen Punkt liegen, das ist durchaus wahrscheinlich. Die Frage ist eher der VfB, ne? Jetzt geht es unter der Woche nach Lübeck. Im Grunde, ja, es geht um die Vizemeisterschaft. Ich will das auch, will Vizemeister werden. Das will auch Dario ganz, ganz gewiss. Und jeder Spieler will jedes Spiel gewinnen.
Aber dennoch ist die Spannung eine andere.
Die Spannung ist im Grunde da raus.
Die Akkus sind etwas leer.
Genau, Zitat Ende. Für Lübeck geht es um gar nichts mehr. Du musst unter der Woche jetzt da nach Lübeck hingurken.
Ja.
Okay, dann spielst du da irgendwie.
Schwere Aufgabe immerhin, weil wir über das Personal gesprochen haben. Ja. Julian Boccaccio und Vicky Taritas waren ja beide nur für ein Spiel gesperrt, sind dann am Mittwoch wieder dabei.
Genau, so ist es. Und dann hast du natürlich das Spiel gegen den Bremer SV, den wir gerade schon angesprochen haben, der ja eine Bombensaison spielt, jetzt in Meppen sogar gewinnt. Der VfB hat da immer gut ausgesehen.
Ja.
Es waren immer tolle Auswärtsspiele, die der VfB immer emotional gewonnen hat. von daher, ja, also der VfB hat die Möglichkeit, die letzten drei Spiele zu gewinnen. Drochtersen wird, ich glaube, mit einiger Wahrscheinlichkeit in einem der beiden Spiele noch irgendwas liegen lassen. Von daher kannst du noch Zweiter werden.
Das denke ich auch. Drochtersen, ja, muss man ganz kurz, wenn ich da noch einmal dazwischen gehe, auch das letzte Spiel da, ja, so eine absolute Wundertüte, weil das spielen sie in Jeddelo und eine Woche später spielen die beiden gegeneinander im Pokalfinale. Also genau. Ich glaube, da werden gerade in der Liga zwei Startformationen auf dem Platz stehen, die sich so eine Woche später nicht begegnen werden und auch nicht in der Herangehensweise sich ja ähneln werden.
Da will man sich sicherlich nicht in die Karten schauen lassen und es soll sich auch niemand mehr verletzen kurz vorher. Ne? Ja. Auf der anderen Seite kann der VfB auch noch geholt werden von Jeddelo 2. Also Platz 3 ist auch noch nicht sicher.
Ich glaube, das ist tatsächlich fast noch das emotional interessantere Thema.
Ja, vielleicht am Kanal würde man sich dann freuen, 3 Wochen lang. Das ist letztlich, ob du dann Dritter oder Vierter wirst, okay. Der VfB kann auch Zweiter werden, Vizemeister. Das wäre hinter einem wirklich sensationellen SV Meppen, wäre das eine tolle Saison, ein guter Erfolg. Das ist möglich und ich traue Dario zu, die Mannschaft so hinzukriegen, dass sie das auch mental noch versuchen wird. Was die Ausfälle anbelangt, du hast es gesagt, die Gesperrten kommen zurück. Bei den Verletzten ist es teilweise langwierig, ne? Aber wir haben mit Blick auf die erste Elf gegen Weiche jetzt auch gesehen, es bleibt ja noch eine richtig, richtig starke erste Elf über. Und der VfB kann sowohl gegen Lübeck als auch gegen den Bremer SV oder am letzten Spieltag gegen Werder Bremen 2 gewinnen, natürlich.
Henning, nächste Woche habe ich hier an dieser Stelle nochmal einen Gast vom VfB Oldenburg. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Das ist dann nach dem letzten Saisonspiel gegen Werder Bremen 2. Da machen wir unsere große Saisonbilanz, auch wenn wir immer schon ein bisschen bilanzierend heute dabei waren. Aber da werden wir nochmal einen kleinen Rückblick und Ausblick geben. Ich freue mich drauf. Nochmal Gas geben jetzt die letzten 3 Spiele.
So.
Und dann hören wir uns wieder. Bis dahin.
Ich freue mich auch drauf und bei dem Rückblick kommen wir dann auch noch darauf zu sprechen, dass dein Geheimfavorit Blau-Weiß-Lohne am vergangenen Wochenende abgestiegen ist. Darauf freue ich mich auch.
Ey, Henning, der erste Absteiger der Saison ist meine Mannschaft, wo ich gesagt habe, die können Meister werden. Das ist so peinlich.
Da müssen wir jetzt durch. Lars, es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis denn. Ciao, ciao.